Ich habe schon Hundefutter gegessen.
Ist nicht wahr.
Ist schon eine Weile her. Hundeglück. Oh, das war immer so lecker, dieses Hundeglück.
Ich habe auch auf Hundeglück gestanden.
Okay, Martin, was war das jetzt? Also, du, Emma, muss dazu sagen, Martin hat gesagt, spiel den O-Ton vor dem Jingle.
Richtig, richtig.
Das habe ich jetzt.
Ich wollte etwas irritieren, man könnte auch sagen provozieren. Diese Szene, kann man sagen, steht im Zentrum meiner Geschichte so ein bisschen.
Aha.
Sie ist nämlich nicht nur ganz schön merkwürdig, sie ist vielleicht auch ein Beweis dafür, warum dieser Film, in dem diese Szene vorkommt, vielleicht auch ein Meisterwerk ist. Aber ob das wirklich so ist, darum soll es ja später gehen.
Na gut, okay. Also, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Filmmagazin. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über Filme, aber nicht irgendwie über die neuesten Releases, sondern über die Geschichten hinter den Filmen. Davon bringen wir euch jeweils zwei mit. Eine Martin.
Und eine Lukas.
Genau, also wir haben jetzt die Namen gegenseitig mal wieder gesagt. Du bist Martin, ich bin Lukas, wir sind beide freie Journalisten.
Favorit.
Wir sind beide freie Journalisten, leben in Dresden und machen seit ein paar Jährchen dieses wunderbare Filmmagazin. Mhm. Und haben heute auch wieder zwei Folgen mitgebracht. Aber noch ganz kurz, bevor wir anfangen, es ist eine ganz besondere Folge, denn sie findet nicht nur in eurem Ohr statt, sondern Blick zur Kamera, auch auf Twitch.
Ja, wir sind gerade auch live zu sehen, das heißt, diejenigen, die gerade bei Twitch eingeschaltet haben, weil das Filmmagazin auch zu finden, die sehen gerade quasi die Folge vor dem Sonntag, wo die Folge eigentlich erscheint, schon am Freitag, wo wir das Ganze immer aufzeichnen.
Und wenn ihr die Folge in eurem Podcatcher jetzt hört oder bei Spotify oder so, dann könnt ihr euch einfach mal am Freitag, bevor die nächste Folge kommt, reinschalten und könnt mal uns zuschauen, wie wir so eine Folge aufnehmen. Also sehr spektakulär, was hier alles passiert. Ne? Wir machen ja Geräusche noch echt auch.
Das stimmt. Man sieht uns dann auch, wir haben dann immer auch so eine kleine Soundstudio aufgebaut, wo wir dann immer reingehen. Und man kann vor allen Dingen, vor den ganzen Freuden kann man schon, zwei Tage vorher weiß man dann schon, was beim nächsten Filmmagazin erzählt wird. Man hat schon die ganzen coolen Trivia-Facts.
Crazy. Auf jeden Fall, also gebt an, auf dem Schulhof.
Richtig.
Auf jeden Fall wollen wir auch diesmal wieder starten mit zwei Geschichten und diesmal bin wieder ich dran, oder?
Aber du musst erstmal noch das Thema erklären.
Das Thema habe ich ganz vergessen. So ein bisschen from Zero to Hero, könnte man sagen.
So haben wir das genannt. Filme, die, als sie veröffentlicht wurden, ganz schön abgewatscht wurden aus Kritikersicht oder vielleicht auch aus finanzieller Sicht, die also nicht besonders erfolgreich waren, die dann aber im Laufe der Zeit, man sagt ja, die Zeit heilt alle Wunden und die Zeit macht vielleicht auch gute Filme, wir werden es heute mal ein bisschen nachgehen, die dann so in der Rückschau irgendwie dann besser waren und dann doch irgendwie gefeiert sind oder irgendwie besser wurden, als die erste rausgekommen sind. Mhm. Da haben wir uns dann mal zwei Beispiele rausgenommen, mal geguckt, ob denn das auch so stimmt alles.
Das heißt, wir gehen heute ein bisschen in die Geschichte zurück, würde ich sagen.
Genau.
Ein paar Jahrzehnte vielleicht.
Dann Lukas,
Ich erzähle einfach mal was. Und dazu muss ich dich wieder und euch natürlich wieder mitnehmen in einen Film rein, sozusagen. Wir sehen hier Kolonnen und hören Kolonnen von Arbeitern. Sie marschieren über einen grauen, schlichten Betonplatz. Im Hintergrund sieht man gigantische Hochhäuser. Die werden von Licht angestrahlt. Die Stadt, in der wir uns befinden, ist riesig groß und wird angetrieben, könnte man sagen, von unzähligen Arbeitenden unter der Erde, die wortwörtlich eigentlich verheizt werden. Das alles in Schwarz-Weiß. Martin, hast du schon eine Idee, was für ein Film das sein könnte?
Vielleicht? Noch nicht direkt. Noch nicht? Nee.
Metropolis. Einer der wichtigsten Filme von Fritz Lang. Und der Film, wenn es um Filmgeschichte und vor allem Filmgeschichte in Deutschland geht, der immer genannt wird, veröffentlicht im Film im Jahr 1927. Aber ich will gar nicht mit Zahlen einsteigen in unsere Folge, sondern eigentlich mit Tricktechnik. Dem sogenannten Schifftan-Verfahren. Das ist von dem Kameramann Eugen Schifftan entwickelt worden. Zwar schon einige Jahre vor Metropolis, aber richtig bekannt wurde es erst durch den Einsatz in diesem richtungsweisenden Film, könnte man sagen. Das Verfahren wurde in dem Film häufiger angewandt. Und auch in unserer Szene, die ich gerade beschrieben habe, in der sogenannten Arbeiterstadt findet die ja statt. Und da wurden die Spitzen der Hochhäuser, also die oberen Etagen, wurden damit erstellt. Wie funktionierte das? Also man hat die unteren Stockwerke als gigantisches, trotzdem noch gigantisches Set gebaut. Also diesen Platz hat man gebaut mit den unteren Teilen der Hochhäuser. Und ihre Fortsetzung nach oben hat man dann in das Bild eingefügt. Wie funktioniert das beim Schifftan-Verfahren? Da wird vor die Kameralinse ein Spiegel gestellt im 45-Grad-Winkel. Das bedeutet, erstmal filmt die Kamera sozusagen neben sich, also im rechten Winkel neben sich. Und dann kratzt man einen Bereich frei auf diesem Spiegel, sodass nur noch die, also das Glas sozusagen durchsichtig ist. Und man, da stellt man die Schauspieler hin, dort ist sozusagen das gebaute Set. Und im 45-Grad-Winkel, da wo der Spiegel noch auf dem Bild zu sehen ist, da stellt man dann ein viel kleineres Modell der, in dem Fall, Hochhäuser hin. Und im Bild sieht man dann natürlich keinen Unterschied mehr. Also die Kamera merkt das nicht mehr. Man sieht als Zuschauende auf der Leinwand im Kino, sieht man sozusagen nur noch das Endergebnis und quasi ein gigantisches Hochhaus-Set, das aber gar nicht so existiert hat. Das spart natürlich viel Geld, viel Kraft, viel Zeit, weil so ein Metropolis nachbauen, das macht sich ja nicht von selbst. Ja, kleine Dinge, die dann später erst viel größer wirken, sind ja auch irgendwie das Thema unserer Folge. Deswegen habe ich mir dieses Schifftern-Verfahren mal rausgesucht, denn ich will heute gar nicht über Metropolis sprechen.
Oh mein Gott.
Auch wenn das einer der bekanntesten Filme der Filmgeschichte ist, der auch furchtbar gefloppt ist. Das ist einer der größten Flops, den die UFA, die Universum Film AG, jemals produziert hat. Das ist so, dass der Film und die Hybris seiner MacherInnen vor allem ist vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge, zum Beispiel wenn es um furchtbare Arbeitsbedingungen am Set geht oder so.
Deswegen ist ja gut, ne, dass der Film, was er eigentlich auch kritisiert und auch darstellt in der Dystopie, hat er auch selber in seiner Entstehungsgeschichte selbst gemacht.
Ja, genau. Deswegen, das heben wir uns für später mal auf. Ich rede heute von einem Film, der das Schifftern-Verfahren auch einsetzt. Aber viele Jahre später. Errätst du vielleicht, welcher das ist?
Da sind jetzt nicht gerade viele Hinweise. Älter als Metropolis und das man benutzt das Schifftern.
Du hast recht, das ist fies. Ich spreche heute über den Science-Fiction-Klassiker schlechthin.
Blade Runner.
Blade Runner von Ridley Scott aus dem Jahr 1982. Ja. Die Welt von Blade Runner ist dunkler als bei Metropolis. Wir schreiben das Jahr 2019. Aus damaliger Sicht also sehr weit weg, so weit weg wie für uns heute das Jahr 2057. Da ist der Kohleausstieg dann vielleicht endlich auch mal durch. Wir sehen Los Angeles, in dem eigentlich die ganze Zeit nur Nacht ist. Es ist schmutzig, es regnet dauernd. Ja. Es ist immer so ein Nieselregen. Gigantische Leuchtreklamen hängen von den Wolkenkratzern. Nebel zieht durch die Häuserschluchten. Ein gutes Leben, das gibt's in Blade Runner eigentlich nur noch auf anderen Planeten. Die wurden von den sogenannten Replikanten erschlossen für die Menschheit. Und diese Replikanten, die sehen auch aus wie normale Menschen. Besonders moderne Versionen dieser intelligenten Maschinen, dieser künstlichen Maschinen, die haben sogar Gefühle entwickelt, haben auch eine viel höhere physische Kraft als Menschen und sind unglaublich intelligent. Also könnte man sagen, die sind eigentlich die besseren Menschen. Deswegen hat man sich gedacht, machen die uns vielleicht Konkurrenz irgendwann? Deswegen hat man ihre Lebensdauer auf 4 Jahre beschränkt. So richtig erkennen kann man sie nämlich auch nicht, außer durch so eine verräterische Reflexion in den Augen, so ein kleines rotes Aufblitzen, wenn Licht auf die Augen fällt. Und die ist mit welchem Prozess erzeugt worden in dem Film?
Mit dieser Technik.
Mit diesem Schifftan-Verfahren, ganz genau. Also nur diese Punkte sozusagen, deswegen bin ich da drauf gekommen. Wir lernen zu Beginn unseres Films die Hauptfigur Rick Deckard kennen, den Blade Runner. Einen Blade Runner, gespielt von Harrison Ford. Der wird angesetzt auf eine Gruppe mordender Replikanten. Das ist so der Ausgangspunkt des Filmes. Viel mehr möchte ich auch zum Inhalt gar nicht so sagen oder zur Geschichte, weil ich denke, das, was die Welt heute am wenigsten braucht, ist noch meine Nacherzählung von Blade Runner und meine Interpretation, denn davon gibt es wirklich genügend. Man muss das einfach mal irgendwie bei YouTube eingeben oder in irgendeinem Podcast-Verzeichnis eingeben. Es gibt tausende Sachen zu Blade Runner. Also man könnte schon sagen, es ist ein Kultfilm, aber es war es eben auch ein Flop. Denn es war kein billiger Film, also das sieht man. Deswegen konnte er auch wahrscheinlich nur zum Kultfilm werden. Die Produktion, die soll rund 28 bis 30 Millionen Dollar gekostet haben. Wenn meine tief recherchierten Infos von usinflationcalculator.com richtig sind, dann sind das etwa 75 Millionen Dollar heute. Das ist schon viel Geld. Also natürlich sind die Budgets heute viel höher, aber das hat auch mit anderen Faktoren zu tun. Das ist ziemlich viel Geld. Dafür macht man schon einen ordentlichen Blockbuster. Star Wars The Empire Strikes Back, 2 Jahre vorher erschienen, hatte nur ein geringfügig höheres Budget, also glaube ich nur 2-3 Millionen mehr. Der Film soll wohl in den Sommermonaten nach Release rund 26 Millionen eingespielt haben, also ein bisschen weniger als das Budget, und das ist, muss man sagen, viel zu wenig, wenn man bedenkt, dass auf die Produktionskosten ja noch die Kosten für Marketing obendrauf kommen.
Das ist meistens so die Hälfte bis nochmal das ganze Budget, was der ganze Film auch gekostet hat.
Ganz genau. Deswegen, das hat überhaupt nicht ausgereicht. Man hatte bei dem Studio vorher schon, vor dem Release schon ein schlechtes Gefühl. Deswegen passiert das, was in solchen Fällen häufig passiert. Das Studio greift ein, nimmt dem Regisseur, in dem Fall Ridley Scott, den Film aus der Hand, hat nochmal einen Off-Text hinzugefügt, den wohl auch Harrison Ford einsprechen musste und gehasst hat, und hat dann noch Luftaufnahmen hinzugefügt, die aus The Shining übrig waren, sozusagen.
Wenn ich schon ein bisschen das zweite werde.
Im Original-Release, man muss sagen, richtig berühmt ist dann auch später vor allem der Director's Cut von Ridley Scott selbst, wo er dann gesagt hat, hier, ich mache nochmal einen Recut, ich mache das jetzt mal besser.
Ja, vor allen Dingen ohne diese Off-Texte. Laut der Legende, ich weiß nicht, ob du diese Information gefunden hast, Harrison Ford absichtlich auch langweilig eingesprochen hat.
Genau. So also stimmt, man munkelt, ich habe das jetzt nicht mit reingenommen, weil, aber das, deswegen ist es gut, dass du es sagst, es ist ein Gerücht, dass Harrison Ford das mit Absicht gemacht hat, genau. Jetzt kann man natürlich fragen, warum ist dieser Film gefloppt, obwohl er eigentlich visuell natürlich ein echter Hingucker war. Also es war schon ziemlich gut. Und ich glaube, die Gründe dafür sind relativ unterschiedlich. Also vielleicht war es auch nicht die richtige Zeit für diesen Film. Er ist relativ langsam erzählt, ne? Eine düstere Science-Fiction. Und man muss zu seiner Verteidigung sagen, er hatte auch zum Start ordentlich Konkurrenz. Allein im Sci-Fi-Bereich sind 3 Wochen vorher Star Trek 2 gestartet, Zorn des Khan. 2 Wochen vorher auch E.T., auch ein Science-Fiction-Film. Und auch in anderen Genres ging es ab zu dieser Zeit. Am gleichen Tag ist vielerorts auch Das Ding erschienen von John Carpenter. Der haut auch gleich in die ähnliche Zielgruppe, weil der war auch R-rated, also für erwachsenere Leute. Und dann hast du die Wahl zwischen einem Horrorfilm oder einem Science-Fiction-Film, der ein bisschen dystopischen Horror ist. Vielleicht auch viele abgegraben. Und auch Conan der Barbar zum Beispiel ist in einer Drehe erschienen. Und das ist natürlich wirklich ein Kassenschlager gewesen, so wo alle Leute ins Kino gerannt sind. Und ja, schwierig, ne? Wenn du so massentaugliche Filme als Gegensatz dazu hast. Keine gute Grundvoraussetzung. Also vielleicht ein bisschen, um den Film zu entschuldigen, könnte man sagen, deswegen ist er unter anderem gefloppt. Warum wurde er später zum Kultfilm? Vielleicht müssen wir dazu kurz mal definieren, was eigentlich Kult bedeutet. Also das ist jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Was meinst du, warum, was ist Kult?
Das ist ganz schwierig zu fassen. Weil meistens sind ja so Kultfilme irgendwie Filme, die man immer wieder gucken kann, die auch ständig laufen, irgendwie im Fernsehen dann irgendwie auch alle 4 Monate irgendwie dann kommen, die man irgendwie dann auch 10, 15 Mal gesehen hat, so wie Zurück in die Zukunft, Indiana Jones, solche Filme, die dann so eine gewisse auch Anhängerschaft hinter sich versammelt haben, dass dann irgendwie auch bei Halloween verkleiden sich alle danach, ne, die so über dieses Filmerlebnis hinaus irgendwie eine Bedeutung gewonnen haben, das würde ich vielleicht so als Kult sagen, ne, die nicht nur im Kinosaal funktioniert haben, sondern halt auch darüber hinaus.
Ich glaube auch, Kult hat auch ein bisschen was mit Verehrung zu tun auf der einen Seite. Also dass es, glaube ich, eine Base gibt von Leuten, die Filme lieben. Ich gucke da mal zum Beispiel Fight Club an. Der war jetzt kein Flop am Anfang, aber der ist halt Kult geworden, weil viele Leute den lieben und immer noch über den sprechen zum Beispiel. Oder weiß nicht, Merch gut verkauft zum Beispiel. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat die Kultfilmdefinition auch ein bisschen was damit zu tun, wie viele oder ob sich nachfolgende Werke darauf beziehen, ne? Ob der prägend für das Genre war, zum Beispiel für die Medienart oder für die Generationen. Guck dir Star Wars an, ist ja auch ein Kultfilm, kein Flop, sondern ein riesiger Knaller, auch im Kino, aber auch ein Kultfilm, und der hat ja Generationen geprägt, ne? Ja, ich habe mal ein paar Gründe zusammengetragen, warum Blade Runner für viele MacherInnen, für das Science-Fiction-Genre insgesamt, für Dystopien insgesamt und natürlich auch für viele Fans so prägend war, denke ich. Punkt 1, er zeichnet das Bild von so einer endzeitkapitalistischen Zukunft. Also da, was passiert, wenn der Kapitalismus ausflippt, zeigt uns Blade Runner. Auf die steuern wir ja schon seit Jahren zu, kann man vielleicht sogar sagen. Also wir befinden uns in Teilen ja auch schon darum. Ne? Wenn du dir Blade Runner anguckst, Los Angeles sieht jetzt nicht so schlimm aus, wie in Blade Runner gezeigt, aber viele Orte auf der Welt schon, vor allem viele Städte. Klar, natürlich, ne, das ist nicht dauernd wolkenbehangen und es regnet nicht die ganze Zeit, aber wenn du dir bestimmte Stadtteile anguckst und die Lebensverhältnisse dort.
Es gab ja auch vor ein paar in Kalifornien dieses Feuer, was ausgebrochen ist, die Waldbrände, wo dann auf einmal der Himmel orange war.
Ja,
und exakt. Gebrannt hat, so außer, und das alle gesagt haben, es sieht ja eigentlich aus wie
Blade Runner. Blade Runner, genau. Ja. Und also furchtbare Umwelteinflüsse, die gibt's auch bei Blade Runner, dann ist KI auch so ein Ding. Die KI wird ja thematisiert in Blade Runner und die ist ja dann wirklich auch immanent im Moment die Diskussion, was passiert mit KI und wie viel wollen wir uns eigentlich durch intelligente Algorithmen unser Leben vorgeben lassen, ne? Ich glaube, Filmschaffende sind keine HellseherInnen, deswegen muss es auch nicht hundertprozentig akkurat sein, was so eine Dystopie oder jeweils eine Zukunftsvision mitmacht. Aber ich glaube, sie sind im besten Fall halt kreative AnalystInnen, ne, die sagen, okay, wie könnte das eventuell aussehen? Und ich glaube, das macht Blade Runner ziemlich gut. Und auch die Story, das ist Punkt 2, ist auch ziemlich deep, ne? Klar, das Frauenbild in Blade Runner, 80er, brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Geschichte an sich, die Heldenreise und so weiter, die ist, die erzeugt schon viel Spannung, ne? Und die hat auch durchaus Punkte, philosophische Fragen, philosophische Anklänge, über die sich auch so viele Jahre später noch lohnt nachzudenken. Das macht's auch ziemlich gut. Und Punkt 3, das hatte ich vorhin schon kurz angerissen, das ist die Produktion an sich, ne? Die handwerkliche Kunst, die Musik, die Bildgestaltung. Die ist wirklich grandios und auch relativ zeitlos. Man kann den auch jetzt in einem 4K-Remake, also nicht Remake, sondern im 4K-Brenner sozusagen, immer noch sehr, sehr, sehr gut gucken. Vor allem, weil du viele praktische Effekte hast, die eingesetzt sind. 80er-typisch auch ein bisschen. Da war der Computer halt noch nicht so weit. Ich glaube, man hatte in dem ersten Star Wars ein paar Jahre früher das erste 3D-Modell auf der großen Kinoleinwand. Das war nur so vom Todesstern auf einem Bildschirm dort so ein
Rastermuster.
So ein Rastermuster,
und das war wirklich aus dem Computer und das war das Maximum, was ging.
Ja, exakt, genau. Das war so eine rasterisierte Darstellung vom Todesstern und das war crazy, sozusagen. Und deswegen hat man die einfach noch nicht so gut einsetzen können zu dieser Zeit und hat halt ganz viel praktisch gemacht und auch die praktischen Effekte hatten natürlich zum damaligen Zeitpunkt schon 80 Jahre Erfahrung, ne? Und waren immer besser. Deswegen sah das auch einfach gut aus. Ne? Und mein letzter Punkt, der vierte, haben natürlich auch die Fans dafür gesorgt, dass dieser Film so kultig ist oder Kult ist. Kultig ist ja schon wieder negativ. Die ganzen Blogs, die es dazu gibt. Es gibt eine Seite, die sich nur mit Blade Runner beschäftigt und dauernd aktualisiert wird. Ich glaube sogar bladerunner.com oder so. Es gibt Podcasts dazu, es gibt Videos dazu. Es gibt Interpretationen über Blade Runner. Es gibt natürlich Inspirationen von Filmeschaffenden, die den als Kind gesehen haben beispielsweise. Und auch WissenschaftlerInnen haben sich damit beschäftigt. Ich habe mir einfach mal den Spaß gemacht und Blade Runner eingegeben im Katalog von der Unibibliothek hier in Dresden und einfach mal ein paar kurze Beispiele, was man da so auf der ersten Seite findet. Wieder furchtbares Englisch. The Authenticity of Replica, a Post-Human Reading of Blade Runner. Oder Prosthetic Memory, Total Recall and Blade Runner. Oder The Monster Reconsidered, Blade Runner's Replicant as romantic Hero. Oder A Cyborg's Testimonial, Morning Blade Runner's Cryptic Images. So, also auch aus allen Bereichen. Blade Runner and the Quest for Industry 4.0. So, ne? Also das ist schon echt, what?
Und das ist wahrscheinlich so ein Film, der auch mit jedem Jahr, das verstreicht, nichts an seiner Aktualität verliert, vielleicht auch eher gewinnt, wenn es eine neue technologische Entwicklung gibt oder eine neue Diskussion aufflammt, über welches Thema auch immer dann da im Film auch behandelt wurde, dass er dann auch immer im popkulturellen Gedächtnis oder halt auch im wissenschaftlichen Kontext immer wieder erwähnt wird.
Ja. Also die Sachen, die ich gerade vorgelesen habe, die sind aus den Jahren 1993 bis 2018. Ne? Mhm. Also es ist, it never stops.
Ja.
Ich hatte auch schon kurz gesagt, es gibt unterschiedliche Kultfilmdefinitionen. Ne? Es gibt sowas wie Star Wars, das würde ich mal als andere Art Kultfilm bezeichnen, wo halt, also dessen Derivate halt auch Jahrzehnte später noch Millionen einspielen, wo auch viel Merch verkauft wird und so weiter. Und dann gibt es auch noch die anderen, so die Blade Runner-mäßigen, wenn man das in Kategorien einteilen will, die immer noch KritikerInnen, WissenschaftlerInnen und besonders interessiertes Publikum, das sich für Science Fiction beispielsweise interessiert, immer noch schafft anzusprechen. Weil, und da kommen wir zu dem dritten Film, über den ich jetzt sprechen will in dieser Folge. Denn auch sein Nachfolger war jetzt nicht sonderlich erfolgreich finanziell. Das ist der dritte Flop in meiner Geschichte. Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve. Heißt er eigentlich Denis oder Denise?
Denis. Das S spricht man nicht mit.
Denis Villeneuve aus dem Jahr 2017. Der Film war auch nicht billig. Der kostete ungefähr 150 bis 180 Millionen Dollar, was ein großer Blockbuster heute eigentlich kostet. Wieder ohne Marketing. Da ist ja nochmal genauso viel drauf ungefähr. Und eingespielt hat er nur etwa 260 Millionen. Das reicht bei weitem nicht, um sich zu tragen. Auch wenn die Gründe für Blade Runner 2049 vielleicht ein bisschen anders gelagert sind als beim Originalfilm. Was man da hauptsächlich liest, ist, dass der Film visuell wieder großartig war, aber viel zu lang. Fast 3 Stunden. Und sogar Ridley Scott hat gesagt, man hätte locker 1/2 Stunde rauslassen können.
Ja, aber das Verrückte ist ja, dass heutzutage, das ist, glaube ich, nicht mehr so ein unbedingt ein Argument, weil es gibt ja auch, wenn man sich die Marvel-Filme anschaut, ne, in Avengers Endgame, geht auch mal 3 Stunden und hat den längsten 2. Akt der Filmgeschichte.
Ja,
und
das aber das ist ja auch nicht gut gewesen.
Ist nicht gut, aber ich glaube, gerade heutige Blockbuster sehen sehr lange. Also du musst mal einen Blockbuster finden, der 90 Minuten geht, oder?
Ja. Naja, plus, minus hat ja auch, 10 Minuten. Hat ja auch damit zu tun, dass du die, dass du sagst, hier, die Leute sollen 12, 13, 14 Euro bezahlen für die Kinovorstellung.
Deswegen
sollen, genau, aber zum Beispiel die Marvel-Filme sind wesentlich schneller erzählt, ne?
Ja.
Und Blade Runner ist langsam erzählt, ist dann auch noch lang, das heißt, der ist manchmal auch langweilig.
Also aber ich glaube, das weiß man ja im Marketing meistens ja nicht, ob das jetzt langweilig oder für viele Zuschauer langweilig erzählt ist. Ich würde ja sagen, die 3 Stunden sind gerechtfertigt für den Film. Aber wenn du halt das als Zuschauerin siehst, diese Zahl einfach, diese 3 Stunden, dann weißt du ja nicht, ist das jetzt gut lang erzählt oder
damit sprichst du einen zweiten wichtigen Punkt für Blade Runner an. Das Marketing war viel zu geheimnisvoll. Du weißt es eben nicht. Ne? Ich meine, ich finde, Avengers Endgame hast du angesprochen. Wenn du da nichts verrätst zum Plot, dann gehört das dazu. Weil die Leute wissen aber, worauf sie sich einlassen.
Die haben ja schon vorher 23 Filme gesehen.
Exakt, genau. Die wissen genau, worauf sie sich einlassen. Deswegen kannst du Geheimniskrämerei machen. So. Und steigerst damit eher noch das Wollen, diesen Film zu schauen, sag ich mal. Bei Blade Runner, der ja sowieso eine Fanbase hat, die sowieso ins Kino geht, sag ich mal so Interessierte und Sci-Fi-Leute und Leute, die das Original mögen. Okay, beim Original, bei denen macht das Sinn, aber die wären sowieso ins Kino gegangen. Bei den Leuten, die, sag ich mal, beim Kinopublikum, das erlebnismäßig ins Kino geht, weiß ich nicht, ob du die damit erreichst. Also das ist so ein Punkt, der ist vielleicht auch schwierig gewesen. Ne? Ob der Film ein Kultfilm wird, das steht noch aus. Ne? Inhaltlich steckt zweifellos wieder viel drin. Als positives Indiz würde ich vielleicht mal werten, dass die Verkaufszahlen für Blu-ray und für die Digitalverkäufe ziemlich gut sein sollen. Allerdings hat auch der Film wieder Probleme mit seinen Frauenrollen, die nicht besonders, also das haben wir schon besser gesehen.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Aber auf jeden Fall deutlich besser als der Teil davor.
Ja, ja.
Macht aber ja.
Na gut, der ist ja auch ein paar Jahre später.
Einfach, ja.
Na gut. Stimmt, ja. Was mich wundert, ist, dass sie nicht bis 2019 damit gewartet haben, bis zu dem Jahr, wo Blade Runner spielt, aber gut, war nicht meine Entscheidung.
Aber es hätte wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel verändert, aber es wäre noch ganz netter.
Nee, aber man hätte vielleicht das Marketing damit anders angehen können. Ich will kurz einen Bogen zum Anfang nochmal schlagen, zum Schluss zu Metropolis. Einen der größten Flops der frühen Filmgeschichte und vielleicht noch ein bisschen prägender für viele Filmschaffende als Blade Runner, sag ich mal, weil er auch mehr Zeit hatte natürlich. Und damit verbunden eine Frage an dich. Warum sind die Filme, warum werten wir diese Filme eigentlich als gefloppt?
Tja, das ist die große Frage. Ne? Es ist dann vor allen Dingen erstmal kritikermäßig, das Kritiker- und Zuschauerecho nicht so gut war.
Das war bei Blade Runner beispielsweise. Gut, am Anfang fanden den Kritiker auch nicht super, aber später schon. Also daran kann es nicht liegen.
Daran kann es eigentlich nicht liegen.
Und bei Metropolis erst recht nicht, weil die Menschen lieben ihn, also die Leute, die in der Uni sitzen.
Genau. Deswegen ist es dann vor allen Dingen finanziell gesehen. Das kannst du ja auch, das ist ja auch nur eine Momentaufnahme häufig, ne? Wenn du dann nach einem halben Jahr man guckt, okay, was hat er jetzt verdient, dann jetzt erstmal steht da ein Minus da. Mhm. Aber das kann sich ja nochmal alles ändern, ne? Also wir haben ja noch einen großen Video-on-Demand-Markt und so weiter.
Das stimmt, aber du denkst schon zu weit. Das ist sozusagen gesamt gesehen. Aber ich glaube, das Grundproblem liegt darin, dass nur das Geld zählt. Dass wir gucken, ist der Film ein Flop, weil er vermeintlich zu wenig Geld einspielt. Er bringt dem Studio nicht genügend finanziellen Gewinn. Und das ist doch irgendwie, also finde ich jetzt, würde ich einfach mal die These aufstellen, das ist doch irgendwie das falsche Koordinatensystem, das wir da anlegen. Da fragst du nicht, ist er erzählerisch gelungen, weil ob er erzählerisch gelungen ist, zeigt sich ja auch nicht unbedingt an den zuschauenden Zahlen, an den Publikumszahlen. Ne? Oder spielt er eine Rolle für das Kino an sich? Das wird eigentlich in der Wertung, spielt das nie eine Rolle, so richtig. Ne? Zeigt sich oft auch Jahre später, das stimmt, aber trotzdem. Ich will vielleicht mal hier jetzt einen neuen Bewertungsrahmen in den Raum stellen und dafür werben. Wie wäre es denn, wenn wir Flops in Zukunft anders definieren und uns eher die Fragen stellen bei Filmen, was tut denn der Film für die gesellschaftliche Entwicklung? Was tut er für die Filmkultur? Tut er vielleicht auch ganz real was Gutes, wie in unserer vergangenen Filmmagazin-Folge, dass beispielsweise Spenden gesammelt werden oder eine Identifikation erfolgt und so weiter. Inspiriert er Menschen? Oder wertet er niemanden ab? Ist er vielleicht homophob? Das ist ein Negativkriterium.
Was? Ja? Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass
das wurden die MitarbeiterInnen in der Produktion angemessen fair bezahlt und gut behandelt? Ne? Also ich glaube, Film kann Maßstäbe setzen in Gesellschaft und nur weil er da irgendwie 10 Millionen zu wenig eingespielt hat und in den Portemonnaies von irgendwelchen Verleihchefs und Gatekeepern da irgendwie zu wenig Geld landet, ist er dann ein Flop. Also ich glaube, wir für unser Filmmagazin können wir die Frage beantworten mit Nein, ist er nicht. Also anderes Koordinatensystem vielleicht.
Mhm. Ah, das ist natürlich eine große Diskussion, die du hier aufmachst, Lukas.
Was jetzt natürlich, nicht heißen will, dass ich jetzt irgendwie dann Zensur fordere und sage Nein, sondern ich möchte einfach nur vielleicht bei vielen Leuten, also bei manchen Leuten ein Umdenken in dem Bewertungsmaßstab im eigenen Kopf anstoßen. Es soll jetzt nicht darum gehen zu sagen, bitte keine Filme mehr wie Avengers Endgame oder so. Ich gucke die auch gern, aber ne, weißt, was ich meine.
Muss ja nicht nur sein. Ja. Oder ne, es ist ja auch eine Qualität, kann man auch anders messen.
Ja.
Als so, ne?
Genau. Das war's. Meine Geschichte zu Blade Runner.
Yeah. Dann jetzt auf zur Werbung.
Auf zur Werbung.
Lukas, findest du nicht auch, dass das Filmmagazin immer besser geworden ist in den letzten fünf Jahren?
Auf jeden Fall immer Stück für Stück weiter und immer besser geworden.
Ja, man kann sagen, von Zero to Hero, wie es in unserer Folge schon heißt. Deswegen, wenn ihr das auch so seht oder es nicht so seht, dann schreibt uns gerne.
Ja. Genau, hasst uns dafür. Nee, schreibt uns einfach entweder bei filmmagazin.audio oder ihr twittert uns an @das_filmmagazin oder bei Facebook oder bei Instagram, immer unter dem das Filmmagazin logischerweise. Oder bei Twitch.
Oh, sind wir jetzt auch, stimmt.
Es kann ja natürlich sein, dass ihr gerade zuschaut zum Beispiel. Wir streamen ja unsere Aufnahme bei Twitch. Oder aber ihr schaut gerade nicht zu und hört das im Podcast. Dann könnt ihr das Filmmagazin tatsächlich auch immer live erleben. Und zwar Freitag, bevor das Filmmagazin rauskommt, um 18 Uhr streamen wir unsere Aufnahme live. Da hört ihr im Prinzip das, was ihr im Podcast auch hört, nur halt während es passiert.
Ist das nicht cool? Dann sieht man mal, wie die Magie dann passiert, ne, hinter den Kulissen, wie dieser wahnsinnige Podcast entsteht. Wenn ihr das also wissen wollt, dann schaltet auf jeden Fall da ein. Aber ich würde sagen, dann jetzt back to the show.
Ja, ich will wissen, was du zu erzählen hast.
So, wir begeben uns ins Jahr 1995, die USA.
Nice.
Der Kalte Krieg, er ist vorbei, endlich, viele, viele Jahre schon. Es wird viel gefeiert, viel gekokst und auch sehr viel konsumiert. Der Westen hat schließlich gewonnen und es wird auch die Sexualität wird natürlich relativ frei ausgelebt. Alles ist supi. Ein besonderer Brennpunkt des amerikanischen Lifestyles, das ist ja bestimmt Las Vegas, wo nochmal so alle Regler nochmal so auf 300% gestellt sind. Denn mit Geld kann man sich hier nicht nur die nächste Runde am Pokertisch oder am einarmigen Banditen kaufen, sondern man kann sich auch viel nackte Haut dazu kaufen, wenn man das so sagen will. In Casinos und Striptease-Bars, ja, da stehen vor allen Dingen Frauen im Mittelpunkt, der männlichen Begierde meistens. Und so wie auch in dieser Erotikshow, die wir gerade im Hintergrund gehört haben, das ist das Casino Goddess, heißt das im Film, den ich hier besprechen möchte, wo da gerade auch eine wunderschöne Frau am Höhepunkt der Veranstaltung aus einem Vulkan emporsteigt, umringt von leicht bekleideten Tänzerinnen. Und diese ganze Gigantotomie wird natürlich von mehreren hundert Zuschauerinnen beobachtet, aber abseits davon, da steht auch eine gewisse junge Dame, sie heißt Naomi Malone und sie imitiert so ein bisschen die Bewegung der Tänzerinnen. Und sie möchte nämlich, das erfahren wir relativ schnell im Film, genau dort sein, wo auch diese Frau, die aus dem Vulkan emporgestiegen ist, gerade ist, nämlich im Zentrum der Aufmerksamkeit. Für ihren Traum als Las Vegas Promi-Tänzerin, Erotikdarstellerin, will sie alles geben. Aber sie muss natürlich lernen, dass das Showgeschäft nicht so viel mit den bunten, verheißungsvollen Reklametafeln zu tun hat, sondern ganz schön hart sein kann und auch unfair. Denn wir sind nämlich bei Showgirls. So heißt der Film, über den ich sprechen möchte. Ah. Hast du vielleicht schon mal gehört?
Nee.
Du weißt ja, noch nie, das ist sehr
noch
gut.
Nie.
Noch nie, das ist sehr gut, dann kann ich dir das mal komplett erzählen. Dieser Film ist berühmt-berüchtigt, möchte man meinen, denn er ist zur Veröffentlichung nicht besonders gut angekommen. Ich lese mal ein paar Kritiken vor. Grottige Regie, Showgirls ist splitterfasernackter Müll. Verkommen und vergessenswert. Alles daran ist hysterisch. Erwarten Sie eine sexuell explizite Biografie über den Dalai Lama. Das war jetzt vor allen Dingen die amerikanische Presse. Die deutsche Presse war nicht unwesentlich besser. Die Zeit hat geschrieben, keine brennende Provokation, sondern nur ein geschwätziger Erguss.
Erguss. Na super. Erguss. Oh Gott, das kann. Oh.
Ist doppeldeutig, Lukas. Ist doppeldeutig.
Das ist ganz. Ganz, ganz scharfe Schreibefeder.
Ganz, ganz scharfe Feder. Das sind aber nicht die einzigen Sachen, die sich der Film zu seiner Veröffentlichung anhören musste. Und auch in den Jahren danach war er legendär, wurde er so als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gefeiert tatsächlich. Die eine der Sexszenen, die im Film gezeigt werden, wurden vom Empire Magazine als schlechteste Sexszene aller Zeiten mal gerankt oder ausgezeichnet, wenn man das so nennen möchte. Kritik äußerte sich vor allem am Schauspiel, am Drehbuch und an den Tabubrüchen, die hier als Voyeurismus und Sexismus ausgelegt wurden. Und er wurde auch so als Abklatsch von All You About Eve bezeichnet. Das ist ein Film aus den 1950er Jahren, der ein bisschen eine ähnliche Prämisse hat wie Showgirls. Auf Rotten Tomatoes, so eine amerikanische Kritikerseite, wo auch Zuschauerinnen den Film bewerten können, wo sie immer sagen können, ja, der Film ist gut oder schlecht, oder dann wird die Tomate ist reif, es sieht gut aus oder ist halt verrottet.
Verrottet.
Da hat der Film 21%. Der Zuschauer, also das ist der Kritikerwert und der Zuschauerwert liegt bei 37%.
Okay.
Also rotten. Der Film gewann 1996 bei den Goldenen Himbeeren 7 Auszeichnungen, darunter der schlechteste Film und die schlechteste Regie. Der Regisseur war dann auch die erste Person, die aber dann sogar die Ehrung in Person annahm.
Ah ja, stimmt. Es geht bei den Anti-Oscars sozusagen, bei den Goldenen Himbeeren, da geht ja so gut wie niemand hin, es sei denn, er hat was Lustiges zu sagen.
Richtig. Der Regisseur, der das hier zu verantworten hat, der hat das sogar gemacht, als erste Person überhaupt. Und die Goldenen Himbeeren, die waren aber noch nicht ganz fertig mit dem Film. Der wurde dann nämlich noch Anfang der 2000er, haben die nämlich nochmal den schlechtesten Film der 90er Jahre ausgezeichnet. Und Showgirls hat gewonnen.
Sehr gut.
Das ist alles nicht so gut abgelaufen, kann man sagen. Der Film war damals Altersfreigabe NC-17. Das ist die höchste Altersfreigabe, die in den USA zu geben wird. Das heißt, ab 18 Jahren im Prinzip keine Leute unter 17. Und das sind eigentlich meistens sind das keine großen Filme, die diese Altersfreigabe bekommen, weil das natürlich dann sehr viele Beschränkungen sind und amerikanische Filme vor allen Dingen so auf PG-13 gehen, also so ab 12 ist das bei uns, wo dann die ganze Familie reingehen kann.
Also Parental Guidance, wo du halt jung bist, aber trotzdem deine Eltern dürfen dich mit reinnehmen sozusagen.
Richtig, richtig. Ich werde hier, wenn ich über Showgirls spreche, auch über sexualisierte Gewalt sprechen, weil die ist auch zentral für den Film und auch um den Film zu verstehen und auch um die heutige Kritik oder halt auch wie der Film heute gesehen wird. Es ist wichtig, das zu erwähnen, deswegen hier für Zuschauerinnen, die da irgendwelche Probleme damit hätten, sind auf jeden Fall hier vorgewarnt. Da werde ich hier Szenen etwas beschreiben, die das betreffen. Und zu 1995 war Showgirls tatsächlich der teuerste NC-70-Film aller Zeiten. 40 Millionen ist das Budget. Nochmal, wie schon bei Lukas' Geschichte natürlich, da kommt immer noch Marketing obendrauf.
Ja.
Und der war tatsächlich auch der erste Film mit dieser Altersvergabe, der dann auch in den ganzen USA relativ einen großen Release bekommen hat. Also jetzt nicht nur irgendwie Bahnhofskinos oder so gezeigt wurde, trotz seiner sehr offenen Sexualität, sondern wirklich auch groß gezeigt wurde, aber natürlich erst ab 18 Jahren. Und bei einem Budget von 40 Millionen spielte er weltweit dann aber auch nur 38 Millionen ein. Also nicht mal das Budget eingespielt, also schon dickes Minus gemacht. Und die Kritiker sagen, es lag vor allen Dingen an solchen Dialogen.
Muss komisch sein, keinen zu haben, der einen vollspritzt.
Das ist so das Niveau, immer und wieder.
Immerhin bekannte Synchronsprecher.
Im Deutschen zumindest bekannte Synchronsprecher. Ja. Das hat gerade einer der, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Besitzer von einem Striptease-Club, der halt auch so die Frauen hin und her schickt. Der sagt das halt, nachdem Naomi es geschafft hat, von so einer kleinen Striptease-Butze zu einer höheren Casino-Erotik-Show, dass er sagte ihr, das ist ja ein bisschen komisch, jetzt muss für sie komisch, nachdem sie so viele Monate quasi im Dreck gewühlt hat und mit Männern gearbeitet hat, die sie voll gespritzt haben. Und jetzt ist sie quasi aufgestiegen, ist da, fällt dieser Dialog. Aber da könnte man jetzt sagen, okay, scheiß Film, komische Dialoge, alles ein bisschen sexistisch, voyeuristisch.
Ja.
Aber man kann sagen, das hat sich auch ein bisschen gewandelt in den nächsten Jahren. Schon ein Jahr nach Release tatsächlich gab es Mitternachtsvorstellungen, die den Film nochmal gezeigt haben. Der wurde dann teilweise von Drags organisiert. Der Filmverleih, der erkannte relativ schnell, dass sich da so eine kleine Anhängerschaft gebildet hat um den Film, und die veröffentlichten den Film dann auch nochmal auf DVD mit so selbstironischen, schlechten Kritiken, die dann zur Veröffentlichung erschienen sind. Die packten das direkt auf die DVD-Box. Sie haben so ein bisschen damit kokettiert, hier so ein übel schlechter Film, wollt ihr euch den nicht selber ansehen, ob ihr auch dieser Meinung seid. Und auf dieser DVD-Box, da waren auch so ein DVD-Kommentar von Journalisten und Filmkritikern, die den Film halt teilweise feierten und teilweise selber kritisch sahen, die das aber ganz auch nochmal eingeordnet haben, also das auch sehr so zur Schau gestellt, dass der Film auch sehr kontrovers diskutiert ist. Mhm. Das Produktionsstudio MGM heuerte auch selbst Drag Queens an, die in Mitternachtsvorstellungen besuchten und begleiteten, weil die relativ schnell erkannten, dass das gerade in der Drag-Szene doch sehr viele Anhänger geschaffen hatte oder gefunden hat. Da ist besonders sehr berühmter Drag-Performer ist Peaches Christ. Das ist in Amerika oder in der Gegend Los Angeles, Kalifornien, eine recht große Nummer. Der zeigt den Film tatsächlich seit 20 Jahren, zeigt er den Film in Kinos. Und er gilt wirklich da innerhalb der Drag- und LGBTQT-Szene wirklich als Kultfilm. Und da gibt es auch mehrere Showgirls, Drag-Shows und Musical-Abwandlungen, die in Theaters oder so gezeigt werden. Hm. Dann nochmal so eine Art Abwandlung, Parodie, Feierung, Ehrung, wo der Film nochmal hochgehalten wird, mehr oder weniger, auch manchmal auch in ironischer Art und Weise. Und weil der Film, wird zumindest so gedeutet, gerade für halt queere Leute sehr wichtig ist, weil er halt eine Frau zeigt, die ihre Identität sucht irgendwie, die sie noch nicht gefunden hat und die sich so nicht selber eine Familie hat, sondern sich selber eine eigene Familie aufbaut in Freunden, die sie in Las Vegas kennenlernt. Mhm. Und dass das gerade für queere Leute sehr nachvollziehbar ist, die sich ja dann außerhalb ihrer Familie dann häufig leider dann Freunde suchen müssen, sehr enge Freunde. Das British Film Institute Annual LGBTQ Flair Festival, das plante dieses Jahr eigentlich den Film auch zu seinem 25-jährigen Geburtstag zu zeigen. Hat das aber wegen Corona nicht gemacht. Deswegen dort wäre er auch nochmal aufgetreten. Er soll auch zwischen den Jahren 1996 und 2004 im DVD-Verleih nochmal 100 Millionen eingenommen haben. Das ist eine Zahl, die ich gefunden habe. Konnte jetzt nicht so doppelt und dreifach verifizieren, aber ist zumindest eine Zahl, die man auf Seiten findet. Ja. Deswegen also nochmal, mittlerweile wird er wohl einen Plus gemacht haben. Also das finanzielle Fiasko vielleicht am Anfang ist so heute nicht mehr beständig. Es sind auch 2020 sind auch zwei Dokus erschienen oder werden noch erscheinen über den Film oder über die Geschichte des Films, warum er auf einmal so wiederentdeckt wurde in den Jahren danach. You Don't Know Me und Goddess, The Fall and Rise of Showgirls. Mhm. Das sind zwei Filme, die wirklich 2020, also You Don't Know Me ist schon erschienen, den kann man sich schon anschauen. Goddess, The Fall and Rise of Showgirls soll noch erscheinen, aber ich habe ihn bisher noch nicht gefunden, zumindest nicht mit einem deutschen, mit einer deutschen IP-Adresse kommt man da irgendwie noch nicht ran.
Ja, okay.
Vielleicht gibt es da andere Wege, aber der wird zumindest noch dieses oder nächstes Jahr erscheinen. Und es sind auch Bücher und Gedichtbänder über den Film auch erschienen, die den Film auch nochmal als verkanntes Meisterwerk feiern oder ihn halt auch als Masterpiece of Shit bezeichnen, also als Meisterwerk der Scheißigkeit, weil er halt irgendwie beides ist. Er ist zu gleichen Teilen vielleicht Meisterwerk, zu gleichen Teilen vielleicht auch einfach scheiße. Da möchte ich noch ein bisschen näher drüber reden, aber man muss natürlich, wenn man über Showgirls spricht, muss man über den Mann dahinter sprechen, der als Regisseur das Ganze geschaffen hat. Er ist ein Provokateur und Satiriker. Seine Fans sagen, er hat Hollywood häufig mit seinen eigenen Waffen geschlagen, weil er mit dem Geld von großen Produktionsstudios künstlerisch entlarvende Meisterwerke geschaffen hat, ohne dass es dann die Studiobosse unbedingt wussten oder gemerkt haben, so hinter den Kulissen das gemacht haben. Kritiker werfen ihm aber auch immer wieder Effekthascherei und dumpfe Gewalt- und Sexorgien vor. Es geht natürlich um Paul Verhoeven. Ja, das hier ist die Titelmusik zu seinem ersten großen Hit in den USA, Robocop.
Nimmt sich auch nicht so ganz ernst, kann man sagen.
Ich würde sagen, so gar nicht
ernst. Gar nicht, ja.
Ist auch ein Film, den man sehr gut auseinandernehmen könnte, der sehr schön spielt damit. Ich habe mir, wo ich heute mir den Track auch nochmal jetzt hier für die Folge nochmal so aufgezeichnet habe, habe ich auf YouTube halt mir das Ganze angeschaut. Und da findet man auch in den Kommentaren auch so Kommentare wie, das war noch echte Gerechtigkeit in dem Film und so klingt Gerechtigkeit. Und solche Typen wie Robocop, die müsste es heute geben, wo man sagt, eigentlich sagt es der Film gar nicht. Der nimmt das eigentlich sehr kritisch auseinander, wie hier Robocop die Gangster auseinander nimmt. Ist auch ein Film, der sehr satirisch das Thema Polizei, Gewalt, ja. Law and Order und vor allen Dingen Konsum, unsere Konsumgeilheit und auch so Werbung sehr schön auseinander nimmt. Deswegen, aber ich möchte noch kurz über Paul Verhoeven sprechen. Er ist in Niederländer, der hat dann in den 70er, 80ern ist er dann in den Niederlanden groß geworden. Auch schon damals durch sehr provokante Filme, die sehr gesellschaftskritisch waren, die auch sexuell explizite Taten dargestellt haben, auch Gewalttaten. Von Vergewaltigungen, Enthauptungen, alles Mögliche und sich damals auch schon so ein bisschen gegen den Zeitgeist gestellt haben, weil auch gerade Niederlande auch eigentlich ein recht tolerantes Land natürlich ist, aber er trotzdem halt in Filmen auch gezeigt hat, wie homophob dieses Land auch sein kann. Und er hat dann mit im nach und nach auch immer mehr Probleme auch bekommen, seine Filme dort zu finanzieren in den Niederlanden. Mhm. Da gab es auch einige Filme und auch Kritiken, die ihm nachgesagt wurden, dass seine Filme auch gar keine Message oder gar keine Botschaft hätten und eigentlich nur provozieren würden. Da gab es jetzt den einen Film, war Spitters, heißt der im Original, wo es halt auch gerade um Homophobie geht, wo halt auch eine Vergewaltigung gezeigt wird und die kam nicht wirklich gut an. Der war zwar rein finanziell ein Erfolg, weil es durch die Presse dann es gibt keine schlechte PR sozusagen, gibt nur gute PR, weil das dann jeder davon erfahren hat. Aber er hat dann wirklich danach Probleme gehabt, Filme zu finanzieren, ist deswegen nach Amerika gegangen und hat dann eigentlich mit dieser gleichen Denkweise hat er Filme gemacht. Seine bekanntesten hier Robocop, Total Recall, Basic Instinct. Waren dann so seine größten Erfolge in den 90ern gerade und auch einer, vielleicht auch einer meiner Lieblingsfilme von ihm, Starship Troopers, den er dann nach Showgirls gemacht hat, für mich so die cleverste Auseinandersetzung mit Faschismus, die es so gibt. Der wahnsinnig gut, der Film.
High Stakes.
Ich wäre auch mal eine Filmmagazin-Folge wert. Gibt es auch sehr viel Literatur und sehr kluge Kommentare zu diesem Film. Also Starship Troopers, wer den noch nicht gesehen hat, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der sehr, sehr clever Faschismus auseinander nimmt. Nicht, wie man es erwarten würde. Und vor allen Dingen, was Paul Verhoeven-Filme immer auszeichnen, weswegen es heute noch Leute gibt, die Robocop so einfach als Actionhelden feiern. Einfach als wäre es normaler Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone-Film, ist, weil er halt seine satirische Untertöne, die nicht mit so einer offensichtlichen Falltür ausstattet, wo man jederzeit erkennen kann, und jetzt ist es Satire, wird's gebrochen.
Da ist der Relief.
Da ist der Relief, jetzt weiß ich, er meint's gar nicht so. Das ist quasi, das zieht sich von Anfang bis Ende in seinem Film eigentlich häufig durch. Dass diese Satire und diese Überhöhung, dass die nicht so erkennbar sind auf den ersten Blick. Also die sind ja von der ersten Minute bis zur letzten Minute ist der Film einfach so. Und da gibt's nicht diesen Relief, wie du es genannt hast, dass du jetzt weißt, okay, er meint es ja gar nicht so. Und du kannst immer noch diskutieren, meint er das eigentlich wirklich so? Und deswegen ist Starship Troopers auch so ein cleverer Film, weil du da halt eine Militärmacht siehst und Actionhelden siehst, die halt scheinbar willenlose Käfer töten, du aber am Ende des Films sagen musst, Moment mal, sind das Faschisten? Und war ich die ganze Zeit auf den Seiten der Faschisten? Das ist immer so komisch. Also habe ich den gerade zugejubelt, das kann eigentlich gar nicht sein. Deswegen
so schnell geht's.
So schnell kann das mal passieren. Und deswegen ist das so vielleicht ein Mindset, mit dem man eher an seine Filme gehen sollte. Und deswegen, Basic Instinct war dann so ein Film, der auch sehr erfolgreich war in den USA, zwar auch sehr kontrovers diskutiert wurde, hier auch das Thema Sexualität, Vergewaltigung und Männerfantasien auch aufgegriffen hat. Der war ein großer Erfolg damals in den USA und den nächsten Film, den dann Paul Verhoeven gemacht hat, war dann Showgirls. Zusammen auch mit dem gleichen Drehbuchautor wie Basic Instinct, Joe Estaheras heißt er. Der war damals zu dem Zeitpunkt auch einer der bestbezahlten Autoren in der Branche. Also hoch angesehen. Deswegen hatten die beiden auch relativ große Freiheiten, ne? Mit den Erfolgen, die sie davor hatten durch Basic Instinct, haben quasi ihnen so ein bisschen auch das Geld bekommen, was sie wollten. Und sie haben dann halt gesagt, sie möchten gerne eine Art Musical-Film machen, der in Las Vegas spielt, der so ein bisschen den Musical-Film von Hollywood der 20er und 30er Jahre nacheifern soll. Und deswegen haben dann die beiden, Verhoeven und Estaheras, dann Las Vegas besucht und halt viele,
Recherche
betrieben, haben viele Leute interviewt, die dort halt in Casinos und Striptease-Bars arbeiten. So ungefähr 50 Leute, hat Verhoeven dann mal in einem späteren Interview gesagt, haben sie mit denen gesprochen. Denen ist aber dann halt aufgefallen, dass sie so ein bisschen von diesem Musical-Thema weg wollen und halt mehr so die Ausbeutung dann in den Fokus nehmen wollen und vor allen Dingen die Ausbeutung der Sexualität dieser Erotik-Arbeiterin, würde ich es jetzt mal vielleicht benennen, oder Striptease-Arbeiterin. in den Fokus nehmen. Und deswegen sollte aber natürlich, wie für Verhoevens vorherige Filme, soll das natürlich Showgirls wieder ein provokanter Film werden, aber halt natürlich auch ein intelligenter Film, der das Ganze halt auch ja Thema aus mehreren Ebenen auseinander nimmt. Und das hat dann auch der Drehbuchautor Estharis, ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Namen, also wenn ich ihn falsch ausspreche, seht es mir nach, der hat das auch dann in einem späteren Interview auch mal so erklärt.
Paul has this incredible talent to do movies with depth and movies that push the envelope. And when I mentioned this and when Paul was excited, I thought, you know, we could do a musical that's not superficial, that's not glib, that has different layers, and that really challenges the country, challenges moviegoers. There is no one better at that as a director than Paul Verhoeven. And I don't think there's anyone better at that as a writer than I am. And it's a nice combination, you know. So I was thrilled when he wanted to do that musical.
Bisschen Selbstlob muss auch sein.
Ein bisschen, war. Also, ja. Estharis, der fand sie auch ganz schön geil. Und man, was hier auf jeden Fall auch gesagt wurde, ne, was er erreichen wollte mit Showgirls, er wollte jetzt kein künstliches Drama oder so zeigen, sondern wirklich so die Welt, wie sie ist in Las Vegas und auf jeden Fall einen Film schaffen, der mehrere Ebenen hat. Darauf auf jeden Fall sich diesen Stichpunkt merken, das wird noch später wichtig. Aber man muss ja sagen, hat nicht so wirklich geklappt. Zwar waren seine früheren Filme, waren die schon auch, wurden auch gefeiert, waren vor allen Dingen auch finanziell ein großer Erfolg, aber mit Showgirls hat es ja irgendwie nicht so geklappt. Die Kritik war vernichtend. Man muss aber auch sagen, ich habe mir den Film jetzt auch nochmal angeschaut, und was typisch für Verhoeven-Filme sind, dass die Figuren sind keine lebensechten Figuren. Die wirken immer nicht menschlich. Die sind immer Stereotype, die sind immer in irgendeiner Art und Weise übertrieben.
Robocop.
Naja, im Prinzip ist es dafür, sie sind irgendwie Roboter, die nur dem Tenor des Films oder der Aussage, was dir der Film vielleicht sagen möchte, untergeordnet sind. Ne, deswegen verhalten die sich nicht unbedingt realistisch, in Anführungszeichen. Deswegen wirkt vieles, was in Showgirls passiert, übertrieben, nicht echt. Das ist besonders zutreffend auf die Hauptfigur Nomi, dargestellt von Elizabeth Berkley, die wirklich sehr aufbrausend ist und quasi von der einen Sekunde zur anderen sofort eskalieren kann. In großen Gesten, auch tanzt, also das ist auch nicht besonders erotisch, wie sie tanzt, muss man sagen. Das ist alles so ganz scharfe Bewegungen, und sie ist wirklich verausgabt sich da immer, und ist kein Wunder, dass dann sie auch sich nur schwitzt, wenn sie auch nur redet, weil sie halt so ihr voller Körpereinsatz wirklich da den ganzen Körper dafür einsetzt. Aber es hatte dann irgendwie, das sind halt auch diese Eigenschaften, das waren auch eigentlich seine früheren Filme wie Robocop und Total Recall, haben das eigentlich auch schon ausgezeichnet, diese Künstlichkeit, aber es hat dann irgendwie bei Showgirls nicht ganz so geklappt. Und vielleicht ein Begriff, der das beschreiben könnte, was Showgirls dann irgendwie geworden ist, ob er da vielleicht Verhoeven trotz seines Talents dieses Mal ein bisschen daneben gelegen hat, ist vielleicht Camp. Ich weiß nicht, ob du diesen Begriff kennst, Lukas. Camp-Filme. Der Film ist Camp. Ist so ein Konzept, das so, wie du es auch schon auch bei deiner Geschichte angesprochen hast, so jenseits der gewöhnlichen Einteilung von Qualität und ob ein Film gut oder schlecht ist. Es gibt viele Definitionen von Camp und viele Sichtweisen, was ein Camp-Film auszeichnet. Aber so die gängigste, die wurde mal von Susan Sontag formuliert, das ist eine Autorin, Filmhistorikerin und Theoretikerin und auch Regisseurin. Die hat mal ein Essay darüber geschrieben, und da lese ich mal vor, was sie zu Camp gesagt hat. Camp kehrt der gut-schlechte Achse von gewöhnlichen ästhetischen Urteilen den Rücken zu. Es bedeutet nicht, dass das Gute schlecht oder das Schlechte gut ist. Was es tut, ist der Kunst und dem Leben einen anderen zusätzlichen Satz an Standards anzubieten. Natürlich kann nicht jeder Ernst, der fehlschlägt, als Camp wiedergeboren werden. Nur das, was die richtige Mischung aus übertriebenen, fantastischen, leidenschaftlichen und naivem hat. Die reinen Beispiele von Camp sind unbeabsichtigt. Sie sind todernst. Die Perfektion von Ärger im Paris und Die Spur des Falken, einige der größten Camp-Filme, die je gedreht wurden, beruht auf der mühelosen Art und Weise, wie der Ton jederzeit beibehalten wird. Der Sinn von Camp ist es, die Ernsthaftigkeit zu entthronen. Ist jetzt kunstvoll ausgedrückt, bringt uns das weiter. Ist so ein bisschen auch ein schwierig zu fassender Begriff, aber das machen halt auch Camp-Filme aus. So einige der bekanntesten Camp-Filme ist so die Rocky Horror Picture Show, Zauberer von Oz. Mhm. also auch gerade Filme, die so in der Drag-Szene auch beliebt sind, die sich halt ernst nehmen, die aber auch eine gewisse Künstlichkeit haben, die jederzeit ihre Darstellungsform als Film und halt auch als künstlerisches Werk offen zur Schau stellen, die quasi nicht realistisch sein wollen, die etwas darüber hinaus aussagen wollen, aber das nicht unbedingt in dem Schaffungsprozess wollten, das wollten die Macherinnen nicht unbedingt erreichen, aber es ist irgendwie passiert. Was vielleicht noch ein bekanntes Beispiel ist, jetzt so in der Nachschau, ist vielleicht der Film Batman und Robin von Joel Schumacher.
Ist auch so ein Film. Der mit den Nippeln.
Der mit den Nippeln, ja. Und Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze. Ist ja auch so ein Film, wo glaube ich, die Macher schon wollten, dass der Film so ein bisschen diese Künstlichkeit der Comics erreicht, aber nicht in der Art und Weise, wie er dann am Ende geworben ist. Und dass er halt auch so lustig, so unfreiwillig lustig sein kann, aber halt auch irgendwie.
Er ist halt wahnsinnig cool. Cheesy einfach.
Cheesy.
Und das wollten die, glaube ich, nicht unbedingt. Die
nicht haben, unbedingt.
Aber es. Also.
Es ist passiert.
Es ist halt passiert. Es ist halt so. Guckt ihn euch an. Er ist. Wow.
Er ist weird. Ja. Er ist auf jeden Fall. Und deswegen ist vielleicht Camp so ein Begriff, mit dem man Showgirls bezeichnen konnte. Aber das ist auch ein Film, der sich sehr ernst nimmt. Vielleicht auch zu ernst, weil wenn man sich dann die Interviews anhört, die derzeit gemacht waren, wo der Film entstanden ist oder kurz danach, dann merkt man schon, und auch was der Drehbuchautor erzählt hat, es wollte schon eine krasse Gesellschaftssatire sein. Ne? Aber Showgirls hat eben auch viele Elemente und Szenen, die einfach nicht so funktionieren oder die halt auch an den Kopf stoßen. Dieser Dialog, den ich hier ganz am Anfang des Filmmagazins mal laufen lassen hat, über dieses Hundeglück, über dieses Hundefutter. Das ist eigentlich eine Szene zwischen Naomi und halt ihrer größten Konkurrentin, die gerade halt noch am Höhepunkt ihrer Karriere ist. Und da möchte Naomi genau hin und die möchte sie eigentlich wegstoßen. Und die merken dann innerhalb dieses Gesprächs, dass sie beide mal Hundefutter gegessen haben, weil sie auch mal ganz unten waren und sich hochgearbeitet haben. Das soll diese Szene eigentlich dir sagen.
Ja.
Aber sie kommt halt total cheesy
rüber. Ja.
Cheesy rüber. Und es gibt mehrere solcher Szenen wirklich. Auch diese Sexszene, die halt ausgezeichnet wurde, die ist total weird, zwischen zwei Figuren, die da in einem Pool Sex haben und wo Naomi sich ganz merkwürdig bewegt, aber das soll dir quasi zeigen, dass dieser Sex auch dass eigentlich ein Sex ja wirklich aus Leidenschaft passiert, aber der sieht total künstlich aus, weil sie sich total im Wasser rumwirbelt, als hätte sie einen Schlaganfall. Das funktioniert einfach nicht. Du weißt, was der Film mir sagen will.
Wenn Robocop im Wasser landet.
Ja, wenn Robocop wirklich im Wasser landet und Sex hat, dann sieht das so aus.
Okay, wow.
Ja, ich kann das gar nicht genau beschreiben. Das muss man sich dann auch wirklich anschauen, wie diese Szene aussieht. Aber sie ist auf jeden Fall, ich weiß schon, dass Paul Verhoeven dir zeigen wollte, das soll künstlich sein, weil die Figuren noch gar nicht wissen, wie echter leidenschaftlicher Sex aussieht, weil sie nur diese künstlichen Sex kennen, der nur für Geld da ist in Las Vegas. Ne? Da kannst du dir Sex erkaufen und genauso sollte dir wahrscheinlich dieser eigentlich leidenschaftliche Sex dargestellt werden. Deswegen, aber es funktioniert halt nicht so ganz. Aber man kann natürlich auch sagen, wenn Verhoeven so, was auch so in der Rückschau vielleicht erklärt, warum der Film auch so schlecht aufgefasst wurde, wenn Verhoeven Gewalt so als satirisches Mittel eingesetzt hat, wie in Robocop, Starship Troopers oder Total Recall, dann wurde das verstanden vom amerikanischen Publikum oder es wurde zumindest gefeiert, so wie es Verhoeven eigentlich vielleicht so wollte auf der ersten Ebene.
Mit Gewalt kriegst du die Leute.
Mit Gewalt kriegst du die Leute, die feiern es dann oder sie verstehen es als Satire, aber wenn er Sexualität in der gleichen Art und Weise als satirische Mittel eingesetzt hat, dann ist er da an seine Grenzen gestoßen. Da war dann das amerikanische Publikum nicht wirklich vielleicht bereit dazu.
Hat vielleicht auch damit zu tun, dass es da, also Sex vor allem in dieser Zeit und noch bis weit in die 2000er im Kino, im amerikanischen Kino schwierig war. Schwieriges Thema.
Ja. Deswegen, das ist ja vor allem, man kann wirklich sagen, also man sieht ja auch komplett nackte Körper, also mit allen sekundären und primären Geschlechtsteilen. Und man sieht wirklich Brüste. Ich glaube, die sind vielleicht 10 Minuten von den 130 Minuten, wo man keine Brüste sieht in dem Film und keine
Nippel. Ach, keine? Okay,
ja.
Wow. Okay.
Ja. Also das ist alles voll damit. Und auch diese Striptease und Erotiktänze in dem Gottes-Casino, die gehen alle so gefühlt fünf Minuten. Jeder davon gibt es 3, 4 im Film, die sind alle auch groß. Merkt man noch, dass hauptsächlich das Geld drinne, die sind groß und virtuos inszeniert, aber halt natürlich auch sehr viel Nacktheit. Und das ist natürlich was wahrscheinlich dann sehr angeeckt ist. Verhoeven selbst hat dann auch die Goldene Himbeere angenommen, deswegen, er ist damit eigentlich ganz gut umgegangen. Ist, glaube ich, auch einer, der mit Kritik sehr gut umgehen kann. Wenn man solche provokanten Filme macht, dann ist das auch eine Eigenschaft, glaube ich, die man
zwangsläufig
entwickelt. Er hat dann auch in den Jahren danach auch immer wieder selbst Theorien aufgestellt, was er sich bei dem Film gedacht hat und warum er denn zunächst floppte.
Das finde ich übrigens auch vielleicht ein wichtiger Punkt, den ich noch ergänzen würde dann am Ende, dass die selbst die FilmemacherInnen dann selber immer wieder auch auf ihr Werk reagieren. Das war ja bei Ridley Scott genauso. Ne? das trägt vielleicht auch dazu bei, dass sich so eine Art Kultstatus entwickelt.
Mhm. Weil die werden dann natürlich dann auch immer irgendwie zu irgendwelchen Talks oder so eingeladen. So auch bei Showgirls, der hier auch mal, das war jetzt hier ein Tonbeispiel, was ich mitgebracht habe, eine Wortmeldung von Verhoeven selbst, der mal in einem Panel halt darüber gesprochen hat, was er sich denn bei Showgirls 2016 aus seiner Perspektive von 2016 gedacht hat.
Everything being over the top, the lights, the staging, the movement of the actors, everything being just a touch more than reality. The best comparison would be to look at, let's say, at German paintings of the 20s and 30s, which is called the Expressionism, George Grosz and Otto Dix, basically, then you see the same. It is the truth, but I exaggerated and pushed to perhaps sometimes in a cartoonish way, you could even say.
Ja, gut. Ja, ob Otto Dix jetzt cartoonish way, weiß ich nicht, aber ich weiß, was er meint.
Ja, weil man sagt, alles ein bisschen eine Künstlichkeit, wie es der deutsche Expressionismus auch schaffen wollte. Das war ja zu seiner Sicht. Aber er hat dann gleich 5 Sätze weiter, hat er dann auch das gesagt.
I mean, that's another theory. Oh, you laugh, you don't believe me. Well, I invented it yesterday. It came to me yesterday, this idea.
Ja, er hat gesagt, diese Idee ist mir jetzt gerade gestern gekommen. Also der Verhoeven ist selber sich vielleicht so ein bisschen unsicher und man kann, glaube ich, nicht mehr ganz genau sagen, was er denn mit Showgirls genau erreichen wollte, ob dann diese Übertriebenheit und diese komischen Dialoge, die natürlich auch auf das Drehbuch zurückzuführen sind, aber halt natürlich auch auf seine Regie auch alles zurückzuführen ist, ob das denn alles so gewollt ist, dass der Film dann teilweise einfach komisch wirkt und man nicht direkt weiß, ist denn das jetzt ernst gemeint und wo fängt denn diese Satire an? Ja. Und wo ist es dann, oder ist es einfach nur Komik? Was will er uns denn?
Er kann ja jetzt auch sagen, was er will. Er kann ja jetzt seinen eigenen Film interpretieren nach so vielen Jahren. 25 Jahren. Ja. Und kann erzählen, was er damit meinte. Obwohl es vielleicht gar nicht stimmt. Obwohl er vielleicht, ich meine, er hat sich ja auch als Mensch weiterentwickelt. Das ist ja egal auch.
Und an sich, er profitiert eigentlich nur davon, ne? Weil er hat auch ja natürlich gemerkt, dass der Film dann doch gefeiert wird in Teilen. Und deswegen ist es ja dann auch, sucht er sich wahrscheinlich, oder muss er sich selber darüber klar werden, was habe ich eigentlich geschaffen? Weil das hat er sicherlich so nicht vorausgesehen. Und auch die Schauspielerinnen haben auch unterschiedliche Auffassungen darüber. Elizabeth Berkeley, die hier die Hauptrolle gespielt hat, sie sagt, sie wusste zu jeder Zeit, dass es eine übertriebene Darstellung sein sollte und dass der Film jetzt nicht die Realität darstellen soll. Kyle MacLachlan, der hier die männliche Hauptrolle hat, der hat mal gesagt, beim Dreh hat jeder gedacht, die machen ein bierernstes Drama.
Aha, also, okay.
Ist jetzt auch sehr uneindeutig. Verhoeven selbst hat auch in dem Panel hier auch gesagt, dass die ersten Trailer, die in den Filmen in den USA gezeigt wurden, die wurden so als der erotischste Film aller Zeiten wurden der vermarktet und dann mit entsprechenden Szenen unterlegt. Und damit sollte er quasi die Leute ins Kino locken. Und aber Verhoeven selbst hat gesagt, was er von Anfang an erreichen wollte, er wollte einen Anti-Erotic-Film machen. Das ist ihm auch gelungen, muss man sagen.
Okay.
Es gibt natürlich, sind auch wunderschöne Menschen, die man hier sieht und die auch schön tanzen, aber es ist wirklich, weil die Sexualität so künstlich dargestellt ist und so übertrieben, ist es kein wirklich erotischer Film, was sich am besten an dieser besagten Sexpool-Szene zeigt, die wirklich nicht viel mit Sex zu tun hat. Und Verhoeven hat eigentlich immer gesagt, er wollte keinen jetzt Camp inszenieren oder so, sondern eigentlich nur eine Überhöhung der Realität. Es gibt aber auch noch bei aller, wenn man den Film heute vielleicht sieht und auch feiert dafür, dass er das Showgeschäft satirisch aufs Korn nimmt und halt auch die Art und Weise, wie wir ja Erotik verstehen oder Sexualität verkaufen, wie halt auch Erotikdarstellerinnen verkauft werden für Geld oder wie die auch ausgebeutet werden, dann muss man aber natürlich auch aus heutiger Sicht muss man auch Sachen wirklich kritisieren oder die man heute eher sieht, denn zum Beispiel die beiden schwarzen Nebendarsteller, die im Film ja vorkommen, die existieren eigentlich nur, um Nomi, die Hauptdarstellerin, zu unterstützen. Und sie sind sobald in dem Moment, wo sie Nomi kennenlernen, ist ihnen alles scheißegal und sie ordnen sich ihr unter, um sie zu unterstützen. Das ist sicherlich sehr problematisch. Und man muss natürlich auch sagen, dass Verhoeven selbst auch Frauen, auch wenn er in seinen Filmen häufig auch Frauen in nicht nur als Nebendarstellerin darstellt, die irgendwie nur so Beiwerk sind, schmuckes Beiwerk, sondern auch wirklich auch die aktiv in die Handlung des Films eingebaut sind, hat er natürlich auch, ist er mit Frauen nicht immer optimal umgegangen. Das berühmteste Beispiel ist das Basic Instinct.
Ja, ja.
Die berühmteste Szene des Films, wo Sharon Stone diesen Beinumschlag macht, wo man jahrelang gemunkelt hat, was sieht man denn in diesem Beinschlag? Und die hat ja wirklich nichts drunter.
Ja.
Und das hat auch Verhoeven Sharon Stone damals gesagt, du brauchst nichts drunter ziehen. Das sieht man nicht in der Kamera. Ja. Wir haben das so aufgestellt, aber dann spätere Blu-ray-Releases haben es gezeigt, nein, man sieht was. Ja. Das wusste Verhoeven eigentlich auch, deswegen, der hat sie da wirklich belogen. Und man muss auch sagen, dass hier besonders bei Showgirls das größte Opfer des Films ist nicht Verhoeven selbst, der danach noch halt Filme machen konnte. Elizabeth Berkley, die Hauptdarstellerin, nicht mehr wirklich. Ihre Karriere war eigentlich danach mehr oder weniger vorbei. Sie hatte danach große Probleme, noch Rollen zu bekommen. Sie hat danach eigentlich auch in keinem großen Film mehr mitgespielt, das waren nur noch kleinere Rollen. Die Washington Post schrieb beispielsweise über ihre Rolle als Naomi, eine nuttige Blondine mit dem Verstand einer Glühbirne. Oh, toll. So, und das gilt natürlich dann auch für Elizabeth Berkley, die dann irgendwie als problematisch oder nervig angesehen wurde, komischerweise, obwohl das natürlich auch, was Verhoeven gesagt hat, das wollte er so. Er wollte, dass Elizabeth Berkley Naomi so spielt, so übertrieben. Deswegen ist das jetzt nicht ihre Schuld. Und es wird auch in der Dokumentation, die ich mir angeschaut habe, You Don't Know Me, wird das auch nochmal so dargestellt, dass sie eigentlich, Elizabeth Berkley, eigentlich sie war 23, wo sie diese Rolle gespielt hat, eigentlich eine sehr aufstrebende Rolle, und das eigentlich auch so eine Rolle gewesen wäre, die anderen ja eine Oscar-Nominierung eingebracht hätte, wo sie ja wirklich alles gegeben hat. Es ist wirklich sehr beeindruckend, wie sie diese Naomi spielt, diese Aufbrausenheit und diese Künstlichkeit halt auch. Das ist halt wie Nicolas Cage, kannst du sagen. Sie spielt wirklich eine weibliche Nicolas Cage, so wenn man das vergleichen möchte. Mhm. So auch nicht besonders realistisch, aber halt passend für das, was Verhoeven wollte. Und sie war halt vorher, war sie vor allen Dingen aus Sitcoms bekannt und hat jetzt halt den großen Schritt gewagt, auch mit dem großen Film eigentlich, aber es hat halt nicht funktioniert und sie hat danach wirklich eigentlich keine Rollen mehr gefunden. Sie hat glücklicherweise, dadurch, dass der Film nochmal so wiederentdeckt wurde, hat sie zumindest innerhalb dieser Kult, ist ja schon ein Kultfilm, kann man sagen, Showgirls, wurde sie auch nochmal gefeiert und sie wurde auch nochmal eingeladen zu Veranstaltungen. Aber es ist natürlich jetzt ist sie, glaube ich, dann jetzt 40 oder so ungefähr.
48 habe ich geguckt gerade.
48, ja. Ist sie natürlich jetzt, schafft es jetzt nicht mehr wirklich als Hollywood-Ikone oder so, aber es kam
ja auch schon wieder. Ne, das ist auch, ja? Das passt auch wieder. Das passt halt, wieder. Patriarchat hat wieder voll zugeschlagen. Ne? Erstmal kann sie nicht sein, wie sie ist, auch wenn sie und vielleicht wollte sie auch die Rolle so spielen, ist doch in Ordnung.
Und Verhoeven hat sie auch gesagt, das ist ja genau richtig, so wie es gespielt hat.
Na genau, aber und dann kommt auch wieder, dann gibt's diese aber die Kritik, die du vorgelesen hast, ist doch auch wieder. Was? Warum? Also, hä?
Also vor allen Dingen, du kannst ja ihre Rolle kritisieren, sagen, die Naomi ist schlecht gespielt oder die Figur ist nervig oder was auch immer. Aber dafür kann ja dann Elizabeth Berkley halt nichts. Ne? Das ist dann einfach so, oder dass man sie danach halt nicht mehr einlädt. Und das hatten wir, das Thema ja auch schon irgendwie, wenn Frauen irgendwie einen schlechten Film gemacht haben oder aus Sicht von Leuten einen schlechten Film gemacht haben, dann kriegen sie keine zweite Chance.
Hm. Und jetzt ist sie zu alt für Hollywood.
Zu alt für Hollywood.
Da müssen wir auch nochmal eine Folge drüber machen, ey. Echt.
Es gibt nur ganz wenige Alte, die in Würde altern dürfen.
Man muss sagen, man wird für Hollywood zu alt nur als Frau. Als Mann wirst du nicht zu alt für Hollywood.
Richtig.
Das muss man mal als Maßstab dazugeben.
Genau. Dann noch ein weiterer Kritikpunkt, den man dem Film aus heutiger Sicht auf jeden Fall ankreiden kann, ist noch eine Vergewaltigungsszene, weil Verhoeven-Filme sind, ist kein Verhoeven-Film ohne eine Vergewaltigung. Da wird nämlich die schwarze Nebendarstellerin, die hier als beste Freundin von Naomi dargestellt wird, die wird dann später, am Ende des Films hat es dann Naomi endlich geschafft, sie ist da, wo sie immer sein wollte, ganz oben, und sie wird dann zu so einer High-Society-Party eingeladen, wo dann halt auch Sänger eingeladen wird und der kommt, und während des Films wird klar, dass Naomi und ihre Freundin ganz große Fans von ihm sind, und sie sind auch ganz begeistert, dass er da ist, dieser Star, und deswegen redet dann dieser Star dann mit der Freundin von Naomi, die lernen sich näher kennen, die gehen dann irgendwie auf Zimmer bei dieser Hausparty, und er vergewaltigt sie dann sehr brutal, zusammen mit zwei anderen Bodyguards irgendwie, die sind da, also so eine Gruppenvergewaltigung. Das ist dann so diese typische Verhoeven, das siehst du nicht kommen, diese Vergewaltigung, die kommt dann mit aller Brutalität einfach, und das will der Film will natürlich zeigen, dass selbst die, und eigentlich ist die Freundin von Naomi so die einzig gute Seele im Film, und sie wird hier auch gebrochen, kann man sagen. Das Showgeschäft von Las Vegas macht selbst die besten Menschen kaputt, und natürlich kommt das dann natürlich raus, es gab eine Vergewaltigung, aber man sagt, und das Casino sagt, ja, wir können das jetzt leider nicht die Polizei rufen und so, dieser Sänger, der tritt auch noch bei uns auf, da wird der Mantel des Schweigens drüber gelegt über diese Vergewaltigung. Naomi wird dann selber aktiv und in einer Racheaktion macht sie dann, sag ich mal, oder schlägt sie dann den Sänger dann selber K.O. um ihm zu zeigen, dass sie das nicht mehr will, und haut dann am Ende des Films dann wirklich ab aus Las Vegas und sagt, hier will ich doch nicht mehr sein, so durch diese Vergewaltigung, wurde sie selber aufgerüttelt und verlässt dann Las Vegas. So, das passiert so im Film und das ist schon klar, was dir der Film dadurch sagen will, aber ich muss natürlich trotzdem sagen, ob diese Vergewaltigung wirklich nötig war, vor allen Dingen in dieser Darstellungsweise, und es wird dann halt bis heute halt diskutiert, ob das halt nicht eher misogyn, sexistisch ist, ob das nicht zynisch auch ist, ob das wirklich nötig ist, ob man hier Leiden von Frauen ausnutzt, damit der Film nochmal so einen Moment hat, wo Naomi nochmal sagen kann, hier, ich bin damit doch unzufrieden, ich sehe eigentlich was ich falsch gemacht habe, und dass Las Vegas eigentlich mehr Schein als Sein ist und dass hier Vergewaltiger gedeckt werden.
Und auch da wieder, ne, sie als Frau sieht das natürlich erst und erkennt das natürlich erst, nachdem ein Mann irgendwas gemacht hat. Das ist wieder auch so ein Plot-Device, wo du so denkst, ja, muss das sein?
Ja. Es ist vielleicht sehr billig, Art und Weise. Da war auch der Drehbuchautor, hat dann selbst auch in Interviews dann auch schon gesagt, dass er auch jetzt das nicht mehr so reinschreiben würde, diese Vergewaltigungsszene. Aber es gibt dann halt auch die gute heutige Kritik, die den Film halt auch nahelegt, dass der Film sehr gut zeigt, wie so systematischer Frauenhass funktioniert in unserer Gesellschaft, weil eigentlich fast jeder Mann in dem Film will eigentlich mit Naomi schlafen oder sie irgendwie sexuell verführen oder manipulieren oder missbrauchen oder beherrschen auf irgendeine Art und Weise. Das ist schon die ersten zwei Minuten passiert das schon im Film, dass sie mit dem Fahrer, mit dem sie nach Las Vegas fährt, sofort Avancen macht und sofort sagt, hey Baby, komm doch ein paar Schritte näher zu mir. Und so, das deswegen, und das macht der Film schon sehr gut deutlich, und Frauen werden im Film halt auch als reine Objekte dargestellt und als Objekte männlicher Lust gezeigt, und dass Frauen vor allen Dingen verbal und physisch missbraucht werden und sich dann selber fertig machen, und deswegen ist auch vor allen Dingen in unserer heutigen Gesellschaft durch einen ehemaligen Präsidenten, der durch Grab Me by the Pussy das nicht geschafft hat, US-Präsident zu werden, sondern dass das seiner Karriere nicht geschadet hat, und durch den MeToo-Skandal und Weinstein oder hier in Deutschland Dieter Wedel, ist der Film eigentlich keine Satire mehr oder Überhöhung, sondern es zeigt vielleicht einfach, wie es ist. Es ist, obwohl Verhoeven eigentlich eine Überhöhung wollte, ist es vielleicht einfach doch dann realistischer als gedacht, oder wenn man aus der heutigen Sicht das sieht, doch näher an der Realität dran. Deswegen, der Film ist kompliziert, es steckt sehr viel in dem drinne. Deswegen, ich bin mir selber, kann nicht wirklich sagen, ob er jetzt gut oder schlecht ist, ob er Camp ist oder nicht, ob er cheesy ist oder nicht. Also er hat auf jeden Fall cheesy Szenen, aber ist jetzt das ein cheesy Film? Ist es ein verkanntes Meisterwerk? Oder ist er auch so schlecht, wie er die zeitgenössische Kritik es damals gesagt hat? Also ich selber jetzt persönlich muss sagen, ist jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht einer der stärksten Filme von Verhoeven, weil diese bissige Satire, die gerade jetzt Starship Troopers oder Robocop auszeichnen, findet man hier irgendwie nicht so, und wirklich diese cheesy Szenen, die machen den Film jetzt, die zeigen halt nicht diesen Frauenhass oder diese Ausnutzung von Sexualität jetzt nicht wirklich auf eine clevere Art und Weise, die sind einfach nur komisch und stoßen einfach den Kopf, und da, also man weiß schon immer, was der Film sagen will, aber er schafft es hier nicht so, wie seine besseren Filme das geschafft haben. Aber das ist meine Sicht, wie gesagt, der Film hat auch eine Kult-Followerschaft hinter sich, deswegen auch wahrscheinlich nicht ohne Grund. Deswegen schaut euch, ist eine unbefriedigende Lösung, er ist wahrscheinlich einfach beides, er ist zu gleichen Teilen gut, wie er schlecht ist.
Muss man aushalten.
Muss man auf jeden Fall aushalten, aber schaut euch ihn am besten selber an. Er ist auf jeden Fall sehenswert, weil er dann doch für das Budget so ein 40 Millionen Erotik-Striptease-Film zu sehen ist, trotzdem auch was, und Verhoeven-Filme sind immer interessant.
Das zum Beispiel,
ist nie langweilig.
Ja, das ist zum Beispiel auch eine schöne Kategorie für meinen Maßstab, den ich vorhin entwickeln wollte. Diese sehenswert, ne, ist ja auch so ein bisschen wertungsfrei, also er sagt ja nicht, ob er jetzt gut sehenswert oder schlecht sehenswert ist, ne, sondern er ist halt sehenswert, weil man vielleicht auch drüber diskutieren kann, und das ist ja auch schon eine Qualität. Ja.
Also das schafft Verhoeven halt immer, dass seine Filme so anecken und immer wieder Szenen haben, die irgendwie komisch sind auf irgendeine Art und Weise, dass man darüber nachdenken muss. Das sind nicht Filme, die man dann geschaut hat, dann laufen die Credits und dann geht man in die Küche und dann denkt man nicht mehr an den Film oder so. Die bleiben einen, auf irgendeine Art und Weise bleiben sie einen noch für ein paar Stunden wenigstens bei sich oder halt auch länger. Für manche Leute auch Jahre, Jahrzehnte später noch.
Ja. Also, was lernen wir? Lieber nachdenken als querdenken. Und vielen Dank fürs Zuhören euch.
Ja.
Das war das Filmmagazin. Seid in 2 Wochen wieder mit dabei. Bei der nächsten Folge, oder?
Ja.
Na dann, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Eine Einfachtonproduktion 2020.